Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcast-Specials anlässlich des 175-jährigen Jubiläums unserer Bildungsgruppe. Unser Gründervater Karl Remigius Fresenius war ein Pioniergeist, nicht nur auf seinem Fachgebiet der chemischen Analyse, sondern auch als Unternehmer. 1848 gründete er unter schwierigen finanziellen Bedingungen das Chemische Laboratorium in Wiesbaden und überführte sehr kreativ Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die praktische Anwendung und verdiente damit Geld. Sein Erbe ist bis heute in vielerlei Hinsicht spürbar. So ist sein Ur-Urenkel Ludwig Fresenius ein erfolgreicher Multiunternehmer. Auch an die folgenden Generationen wird der Unternehmerspirit weitergegeben. Mit der Gründung des Pioneer Labs und der Pioneer Ventures hat sich die Hochschule Fresenius in den letzten Jahren zu einer der besten Gründerhochschulen Deutschlands entwickelt. Dies bestätigt auch der Gründungsradar des Stifterverbandes für die Wissenschaft. Mit einem umfassenden Programm fördert, unterstützt und begleitet das Pioneer Lab gründungswillige Studierende der Hochschule Fresenius. In den letzten Folgen haben wir mit verschiedenen Fragestellungen Blicke in die Vergangenheit geworfen und uns dabei gefragt, was uns das für Gegenwart und Zukunft lehren kann. Heute möchten wir darüber sprechen, welche Auswirkungen das Erbe von Karl Remigius Fresenius als Gründer auf die Gegenwart und vor allem auch auf die Zukunft hat. Darüber sprechen wir heute mit Ludwig Fresenius, Ehrenpräsident und Gesellschafter der Hochschule Fresenius, Mehrheitsgesellschafter und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Cognos AG und Maximilian Faust, Geschäftsführer Fresenius Pioneer Ventures, Zentralbereichsleiter und Head of Pioneer Lab. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie beide für dieses Gespräch gewinnen konnten. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir, das sind
Silke Schumacher, Leiterin Kommunikation der Cognos AG
und Melanie Hahn, Pressesprecherin der Hochschule Fresenius.
Herr Fresenius, es ist toll, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute bei uns sind. Ihr Schaffen steht ja für Unternehmergeist, Visionen, die Verbindung von Theorie und Praxis, für chemische Analyse, Landwirtschaft und vieles mehr. Begriffe, die auch auf Ihren Ur-Urgroßvater Karl Remigius Fresenius zutreffen. Schon als Jugendlicher hatten Sie den Traum, Schaffarmer zu werden. Mittlerweile haben Sie eine Ranch mit, Sie haben vorhin gesagt, 90.000 Hektar ungefähr, mit circa 3.000 Rindern und 10.000 Schafen. Auch Ihr Vorfahr Remi hat sich mit landwirtschaftlichen Themen befasst, mit dem Düngen von Böden, als er an der Nassauischen Landwirtschaftsschule auf dem Wiesbadener Geisberg tätig war. Später hat er eine landwirtschaftliche Versuchsstation gegründet. Was fasziniert Sie als sein Ururenkel denn an der Landwirtschaft?
Also es ist ziemlich einfach. Ich bin ja Baujahr 43. Und als Baujahr 43 hat man ja noch Erinnerung, dass es Lebensmittel nur gegen Papier gab. Es gab ja keine Lebensmittel einfach zu kaufen, sondern es gab schlichtweg Marken, die man einreichen musste. Und deswegen hat für mich natürlich dieses ganze Thema Essen eine völlig andere Bedeutung. Heute ist ja Essen abnehmen. Früher war also Essen eher nicht abnehmen. Und für mich das einzige, der einzige materielle nachhaltige Wert war und ist immer Boden. Und ich habe halt im Lauf meines Lebens das Glück gehabt oder das Pech gehabt. Ich wollte ja eigentlich, sag ich mal, in die weite Welt gehen, aber leider hat eine farbenblinde Frau mein Leben gewaltig verändert, indem ich eben 3 Tage vor dem schriftlichen Abitur, vielleicht war es auch der liebe Gott, der diesen faulen Schüler Ludwig Fresenius, der hatte nämlich mal gelernt, habe 6 Wochen gelernt vor dem schriftlichen Abitur und das war wahrscheinlich deswegen irgendwie eine, da oben ist das falsch angekommen und da war man der Meinung, muss den Fresenius mal etwas vom Sockel hauen. Und da bin ich 3 Tage vor dem schriftlichen Abitur über den Haufen gefahren worden und habe das Ganze überlebt und aber eben gerade mal so überlebt. Und dass die Folge davon war, dass eigentlich mein normales Leben, was eben war, in die weite Welt, vielleicht sogar Tropenlandwirt werden, war dann eben über den Haufen geworfen worden oder über den Haufen gefahren worden. Und so sitze ich jetzt halt hier. Mein Lauf, mein ganzes Leben bin ich sozusagen bei Fresenius geblieben. Aber wie gesagt, ich konnte halt im Lauf meines Lebens auch dieses Thema Landwirtschaft immer wieder, sage ich mal, erfolgreich nachgehen. Habe sogar heute gehört, wir waren zum Teil sogar in manchen Dingen extrem, extrem modern, ja, im Sinne Liquid Farming. Also wir haben selbst Fodder hergestellt. Also wir waren, wenn man so will, sogar heute haben wir teilweise schon Dinge gemacht, die in der Landwirtschaft wahrscheinlich morgen üblich sind.
Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein absolutes Zukunftsthema, ne? Also Nachhaltigkeit ist ja auch für die Cognos AG als Unternehmen aktuell ein Thema. Und der Remy hat ja schon früher gesagt, er wollte mit seinem Laboratorium, ich zitiere, Gewerbe, Landwirtschaft, Pharmazie, Medizin, Bergbau, Hüttenwesen nachhaltig heben. Welche Rolle, denken Sie, hat das Thema Nachhaltigkeit heute und in Zukunft in einer Bildungsinstitution?
Also das ist ja, wenn man mal so will, die Mutter der Schlachten. Weswegen sitze ich denn überhaupt hier? Weswegen feiern wir überhaupt 175? Ja, weil wir feiern das, weil wir eben nachhaltig sind, weil wir seit 175 Jahren ein Markt, der ja nicht automatisch sozusagen bei uns endet, sondern auf einem freien Spiel der Kräfte, das, was wir, wo wir ursprünglich herkommen, dass wir das eben 175 Jahre machen durften. Und das hat sich sogar, wenn man so will, kommt so ein bisschen mit dem zusammen, wo ich herkomme, denn ich bin von Natur aus eben, sage ich, mehr Unternehmer. Und als Unternehmer ist eines die Mutter der Schlachten, das ist eben das Unternehmen, ja. Man sieht ja am Fernsehen abends, denkt man, der Unternehmer macht das, um da persönlich möglichst reich zu werden. Dann sollte man lieber die Finger davon lassen. Ein Unternehmer hat eben diese, auch die volkswirtschaftliche Funktion, heißt eben Strukturen zu schaffen, die nachhaltig sind. Und man kann ganz klar sagen, deswegen sitzen wir hier nach 175 Jahren, machen immer noch das Gleiche wie vor 175 Jahren und der Markt hat das zugelassen. Also kann man sagen, wir sind nachhaltig.
Das ist toll. Wichtig war für den Remy auch immer die praktische Anwendung, ne? Insofern ging es auch immer um eine Kombination aus Wissenschaft und Wirtschaft. Heute firmiert die Hochschule Fresenius auch immer noch unter University of Applied Science. Warum ist die anwendungsorientierte Forschung und die Lehre so wichtig? Warum ist auch Forschung zum Beispiel heute noch wichtig?
Ja, wichtig ist natürlich ganz klar, ich habe ja mein Hauptleben im Institut Fresenius verbracht. Und im Institut Fresenius geht natürlich auch der Kunde von aus, dass wir eben auch das Umfeld kennen. Und egal, was sie denn machen, ist es immer wichtig, dass eben auch derjenige, der bei ihnen sozusagen eine Dienstleistung nachfragt, dass der davon ausgehen kann, dass sie eben auch die Umgebungslandschaft dieser Dienstleistung können. Und deswegen ist es ja ganz klar, wir bilden ja nicht Lehrer aus, wir bilden ja nicht Leute aus, die sozusagen uns nachfolgen sollen als Dozenten für was auch immer, sondern wir bilden ja Leute aus, die im täglichen Leben erfolgreich sein wollen. Und da ist natürlich die Mutter der Schlachten, dass man auch das tägliche Leben eben kennt. Deswegen ist die Praxis und das Beschäftigen mit der Praxis eigentlich eine mit die Basis überhaupt unseres Tuns.
Und das Gründen von Unternehmen ist ja auch eine Geschichte, die bei der Familie eigentlich in den Genen liegt, ne? Also das hat sich ja immer weiter fortgesetzt. Ihr Urgroßvater hat damit angefangen, Sie machen das immer noch. Sie sagten, Sie haben mit Ihrer Frau ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Welche Eigenschaften und Skills sind aus Ihrer Sicht wichtig, wenn man heute ein Unternehmen gründen möchte?
Also ich sage mal, dass auch da ist das alles Entscheidende. Ein Unternehmer ist kein Unterlasser. Also ein Mensch, der sich immer dreimal überlegt, bevor er einen Schritt vor den anderen tut, der sollte das sein lassen. Das andere aber, Und das meines Erachtens halte ich für sehr wichtig. Jeder Unternehmer ist eine Mischung aus Spieler und Buchhalter. Also einer, der nur Spieler ist, geht wahrscheinlich angenehm, aber relativ schnell Konkurs. Einer, der nur Buchhalter ist, der überlegt sich dreimal, bevor er springt, oder er springt nie. Also ist wichtig, dass sowohl ein Spieler, sowohl ein Buchhalter, und er muss eben auch davon, und das ist nun mal so, er muss eben da mit der Niederlage leben. Und das ist, versuche ich ja auch immer diesen angehenden Studenten bei uns zu sagen, dieses Gewinne und Verlieren. Mein Lehrmeister, der hat gesagt, Ludwig, merkt dir eins, hält sich halt, mit dem Gewinne und Verlieren geht die Zeit herum. Und das ist nun mal so. Das Wichtigste ist das Lernen, dass das Verlieren nicht, wie vielleicht in unserer Kultur ein bisschen sehr verbreitet, das Verlieren das Ende ist. Nein, das Verlieren ist einfach Teil des Geschehens. Das Verlieren gehört zum Gewinn. Einer, der meint, ja, er hat sozusagen die Vorfahrt im Rest des Lebens für den Gewinn, der sollte auch nicht unbedingt in diese Richtung gehen, weil, das ist ja nun mal so, das Verlieren gehört dazu.
Ist ja auch ein Lernprozess, ne?
Ja, das ist ein Lernprozess, der manchmal etwas wehtut, aber ist vielleicht in vielen Dingen ist es auch ganz gut, wenn es mal Bums macht und die dann auch ein bisschen nachhaltig Bums macht und die dann überlegen, was habe ich falsch gemacht, was muss ich anders machen. Aber es muss immer so sein, dass eben die Niederlage nicht heißt niederlegen, sondern die Niederlage ist halt ein Abschnitt des Tuns.
Da gibt es von Remy auch ein ganz schönes Zitat. Da hat er sinngemäß sowas gesagt wie, es gibt nichts Schlimmeres, wenn etwas niedergeht oder kaputt geht, dem einfach untätig zuzuschauen, sondern man müsste dann gewagt direkt was Neues anfangen. Ne? Das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Aber nochmal zu der Familie und ihrer Geschichte. Wir haben in der letzten Folge des Podcasts sehr ausführlich auch über den Familienstammbaum gesprochen, der ja unendlich weit zurückreicht. Sie haben gesagt, eigentlich wollten Sie immer schon eine Farm gründen. Das ist ja eine sehr große Verantwortung, in die Sie da hineingeboren worden sind. Und die haben Sie ja auch angenommen. Weil ist das manchmal auch eine schwierige Aufgabe?
Habe ich ja vorhin schon gesagt. Sagen wir, das angenommen worden sein, da hat eben eine Frau auch zu beigeholfen. Das heißt, die Möglichkeit für mir, mich auf einem anderen Feld zu bewegen, die war natürlich dann schlagartig eingeschränkt. Warum? Ich habe ja so ein Gnadenabitur gemacht. Und ich war noch nicht mal in der Lage, den Deutschaufsatz normal außer dem Bleistift überhaupt einzutragen. Das heißt, wenn man mal so will, dem Fresenius blieb, war ja 4-5 Jahre, habe ich ja völlig daneben gehangen. Das heißt, konnte 3-4 Stunden irgendwas machen und dann war es Ende. Und bin da reingerutscht und der kluge Herr Professor Fresenius hat dazu noch die Weisheit besessen, eben nie zu sagen, pass mal auf, Fresenius, wenn du jetzt morgen nicht das und das und das machst, denn dann hätte vielleicht auch der angeschlagene Junior gesagt, so, und jetzt mach es eben. Bin da reingerutscht, bin absolut reingerutscht. Mhm. Warum? Da kam einer vorbei, kam zurück und da sagte der Fresenius, du bist dran schuld. Da habe ich gesagt, an was bin ich denn dran schuld? Ja, der Professor hat gesagt, du baust den Neubau. Und jeder, der weiß, wie das damals aussah, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, also wir hatten ja kaum mehr einen Stehplatz überhaupt in dem, was wir taten. Und da habe ich mir dann gedacht, Gott, wenn ich da der Verantwortung bin, dann mache ich das auch so, wie ich das gewohnt bin und mache das dann halt. Und so sind wir dann ja auch teilweise von der Kapellenstraße weggegangen nach Taunusstein mit dem Institut Fresenius.
Das waren ja alles große Herausforderungen, die Sie da meistern mussten. Gibt es dabei auch Fehler, von denen Sie sagen würden?
Das Gute an mir war, wie das so in der Schule ist. Warum tut man was in der Schule? Weil die Schule bei aller Begeisterung auch, ich meine, also freiwillig immer länger in die Schule gehen, muss man ja auch nicht tun. Und wenn dann also wenn die Zeit drohte, dass man dann vielleicht noch einen längeren Aufenthalt in der Schule hat, dann wird der gute Mensch etwas fleißiger. Dass ich hier sitze, verdanke ich dem ganz banalen Umstand, dass wie ich mitbekommen habe, was mein Tun verursacht hat, ja, dann war, da hatte ich 9,5 Millionen Schulden. Und 1975 beim Einzug in Taunusstein hatten wir 5 Millionen Umsatz. Und da muss man kein großer Kaufmann sein. Wenn einer 5 Millionen Umsatz hat und 9,5 Millionen Schulden, dann ist also die Freiheit der Bewegung eingeschränkt.
Das kann sogar ich ausrechnen. Ja. Was denken Sie über Fehlerkultur in Unternehmen von heute? Wie wichtig ist es, dass man auch mal Fehler machen darf und daraus lernt? Das haben Sie im Prinzip.
Ja, dass man das überhaupt betont, ja, das habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Ja, Fehler, wenn man das so sagt, Fehler in Richtung Fallen, dann ist das selbst, wie ich sage, Niederlage. Niederlage heißt ja nicht niederlegen, sondern man hat halt mal daneben gesessen. Das heißt also eine Kultur, die dieses, was hatte ich ja gesagt, das ist die andere Seite der Medaille. Eine Kultur, die nur das eine zulässt, die ist surreal. Da müssen wir alle im Himmel sein oder was. Oder in der Hölle, weiß ich nicht. Also jedenfalls, das gehört schlichtweg einfach zum Leben dazu. Aus.
Sie haben es ja trotz allem geschafft, eigentlich Ihren Wunschtraum mit der Farm zu erfüllen.
Also Sie müssen da aufpassen, ja. Also das kostet Blei in den USA. Ja, wir haben schlichtweg keine Farm. Ein Farmer ist ein armer Mensch, der mit dem gebeugten Rücken über seinem Pflug hängt. Ein Mensch, der vom Grasland ist, das ist ein Cowboy. Und ein Cowboy ist ein freier Mensch, der hat oft einen Sattel, manchmal hat er auch noch ein Pferd. Und das war mit meiner allererste sozusagen Lehrstunde, dass mir klar gemacht wurde, Fresenius, wir haben so, weiß ich nicht, 70 Hektar Bewässerungsrecht. Das ist in semi-ariden Regionen extrem kostbar. Also das heißt, wir können 70 Hektar bewässern und dann der kleine Fresenius, ach prima, dann lassen wir da so einen Cowboy in einem klimatisierten Traktor da hin und her fahren. Da wurde ich klar überzeugt, hieß es, guter Fresenius, das macht der nie. Das ist ein Freier, das ist kein Farmer, der geht in keinen Traktor, sondern der schippt, dann gibt's so große Wassertanks, ja, und dann ist nach 2-3 Jahren ist da ein unvorstellbarer Schlampes in diesem Tank unten. Das schippt er raus, da geht ein Drittel über die Wand, 2 Drittel über ihn, macht er, ist Cowboy, macht er, aber nicht Farm. Also deswegen darf man nie Farm sagen. Wer Farm sagt, kommt aus einer Welt, die normalerweise in dieser anderen Welt mit Bleivergiftung endet.
Sind Sie auch ein bisschen Cowboy?
Ich kann leider, muss ich sagen, also ich wohne in der Schweiz. Das Skifahren überlasse ich anderen. Habe ein Haus schon seit langem in Florida. Da gibt's alle möglichen Leute, die da fischen und angeln. Esse aber lieber Fleisch als Fisch. Und esse aber gern Sägetiere, die hängen aber so nicht gern an der Angel. Und habe eine Ranch, ja, hatte vielleicht in der Spitze, hatte bestimmt 50 Pferde. Und also ich stehe lieber auf den Füßen.
Aber können Sie reiten? Machen Sie das manchmal?
Ja, das kann man nicht sagen. Nein.
Kann man nicht sagen.
Nein, das ist sehr gefährlich.
Ja, nochmal, Unfall braucht auch kein Mensch.
Ja.
Ja, Persönlichkeit ist ein wichtiger Aspekt, um erfolgreich zu gründen. Und häufig spricht man auch vom Unternehmergenen. Und viele Unternehmer entstammen ja selbst auch einer Gründerfamilie. Das zeigt zum Beispiel auch eine repräsentative Umfrage unter Studierenden aller Standorte der Hochschule Fresenius. Über 54% der Studierenden haben einen unternehmerischen Background in ihrer Familie und 47% können sich vorstellen, selbst ein Startup zu gründen. Max, diese Umfrage habt ihr mit dem Pioneer Lab durchgeführt und das Ergebnis zeigt, klar, es gibt bei uns viele Gründungswillige. Und ihr habt deshalb auch ein umfassendes Programm zur Unterstützung auf die Beine gestellt. Wie genau sieht es aus? Wie geben wir dieses Erbe weiter an die kommenden Generationen unserer Studierenden?
Ja, für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir ein ganzheitliches Förderkonzept anbieten und darauf lege ich auch immer bei uns im Pioneer Lab relativ viel Wert. Das hängt damit zusammen, dass wir im Prinzip allein schon bei der Motivation anfangen müssen. Du hast ja eben gerade sehr schön gesagt, wir haben wahnsinnig viele Gründungsinteressierte. Jeder zweite Student unseres Kosmos kommt aus einer unternehmerischen Familie. Das bedeutet, es sind wahnsinnig viele Potenziale. Denen muss man überhaupt erstmal aufzeigen, was bedeutet das Gründen sein? Im Positiven wie auch im Negativen. Wir leben ja momentan auch in einer Welt, wo das Gründen immer dargestellt wird, als sei es nur hip, modern und sexy und es gibt immer nur einen Weg, den Bergaufweg, das ist es nicht. Ich glaube, man muss in beide Richtungen immer aufzeigen, was Gründen bedeutet und im Endeffekt damit auch motivieren und damit die Potenziale heben. Ganzheitliche Förderung bedeutet bei uns eben dann nicht hinzugehen, wir machen mal irgendwo ein Türschild hin, wo man mal anklopfen darf und dann sich melden darf, hier, ich möchte was gründen und dann werde ich zu IHK und zur nächsten Gründungsförderung geschickt. Für mich war immer sehr wichtig, eine Anlaufstelle und eine Plattform zu entwickeln, womit wir im Prinzip ganzheitlich fördern können. Das bedeutet bei uns, Netzwerk aufzuzeigen, dass wir Gründerinnen und Gründer miteinander vernetzen, dass wir sie mit Coaches, Mentoren, Investoren auch zusammenbringen. Das Ganze im besten Fall natürlich bei Events, da wo ich es emotional lebendisieren kann und im besten Fall sogar noch bei uns in den eigenen Coworking-Flächen, also auch mit Raum entsprechend zu fördern und abschließend natürlich mit dem ganzen Thema Know-how. Ich vergleiche das immer mit dem Sport. Es gibt den Breitensport und es gibt den Spitzensport und so leben wir das im Prinzip auch. Wir wollen in der gesamten Breite fördern, wollen für alle da sein, die den Weg in die Selbstständigkeit bestreiten wollen, egal wie gut sie sind, egal wie weit sie sind, egal was sie vorhaben. Aber unsere Aufgabe wird es auch immer sein, aus der Masse die Klasse zu filtern und zu gucken, wie können wir analog zum Spitzensport auch die Spitzenförderung betreiben und die absoluten Potenzialträger und Unternehmertalente damit herauskristallisieren, um sie dann in gezielte Programme reinzuholen.
Das Pioneer Lab ist ja und Pioneer Ventures auch einer Ihrer Herzensthemen, Herr Fresenius. Gibt es denn bei der Ausbildung junger Entrepreneure Dinge, die Ihnen ganz besonders wichtig sind?
Ja, was ist mir wichtig? Wichtig ist, dass jedem klar ist, dass wir uns im Langstreckenlauf befinden. Also wenn, es muss natürlich ein gewisses Grundtalent da sein, aber wir sind halt auf der Langstrecke, nicht auf der Kurzstrecke. Haben ja auch schon gesagt, dass eben das Fallen und Aufstehen dazugehört. Aber so ist ja auch die Struktur des Pioneer Labs. Sie brauchen immer ein Team. Das heißt, wenn Sie erfolgreich sein wollen, dann ist es so, das gibt es eben fast nie in einer Person. Das heißt, Sie müssen auf der einen Seite ein kommunikatives Talent haben und Sie müssen eben verkaufen können. Wenn da keiner da ist, der verkaufen kann, wenn da keiner da ist, der sag ich mal, den Mensch liebt und diese Auseinandersetzung von Mensch zu Mensch, wenn da keiner ist, der verkaufen kann, dann sollten Sie die Finger davon lassen. Also müssen Sie irgendeinen haben, der verkaufen kann. Und das andere ist, es nützt Ihnen auch nichts, wenn Sie natürlich lauter Leute haben, die verkaufen können, müssen dann eben auch wiederum jemand haben, der mehr strukturiert ist, der das, was der andere verkauft, dann eben auch entsprechend liefert. Also das ist ja auch bei Pioneer so, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass zwei Personen da sind und die müssen eben strukturell sich ergänzen.
Um gründen zu können, bedarf es ja auch immer finanzieller Unterstützung. Herr Fresenius, der Remy hatte es ja ziemlich schwer, als er damals das Laboratorium gegründet hat. Ne? Der hatte weder eine reiche Erbtante, noch bekam er jetzt so viel Unterstützung vom Staat. Immerhin hat der Herzog von Nassau ihm eine Starthilfe gegeben und auch der Vater. Wie wichtig ist denn heute die, so nennen Sie es immer, erste Tankfüllung für Jungunternehmer?
Ja, es ist nun mal so, ja, wenn also ich ein Auto, ein Mobil verkaufe, ja, dann ist das ja wunderbar, aber ich verkaufe ja ein Mobil. Das heißt, dieses Ding muss dann auch zeigen, dass es denn fahren kann. Und die meisten Dinge, die lernt man halt unterwegs beim Gehen und nicht beim Stehen, sondern beim Fahren. Also deswegen muss man über eines nicht drüber reden, dass alles Entscheidende ist, dass eben auch sozusagen das ganze Modell eben dann auch in der Bewegung sozusagen gezeigt werden kann. Ich selbst, das weiß ja meine Frau noch, da kam immer der Sommer. Und der Sommer kam, wir hatten dann, sage ich mal, unser Geschäftsjahr war das Kalenderjahr. Und eines ist so, ich bin ja nun ein alter Herr und ich komme ja noch einer Zeit, die eigentlich steuerlich gesehen noch erheblich schwerer war als heute. Das heißt, wir haben ja eine Abgabequote gehabt, die war fast 2/3. Und wenn Sie eine Abgabenquote von fast 2/3 haben, da können Sie mal ausrechnen, wenn Sie wachsen, so wie wir sind ja zum Teil gewachsen 50%+. Und wenn Sie 50%+ wachsen und Sie müssen noch Steuer zahlen, dann können Sie schon mal ausrechnen, wo Sie stehen. Also musste der Fresenius, musste eben bis immer Mitte des Jahres, im Sommer ist er dann immer zu seinem Bankdirektor gegangen. Der Bankdirektor hat dann mich unfreundlich empfangen, weil er ja genau wusste, dass ich sein Geld wollte. Und am Jahresende muss man dann sehen, dass man halt nicht ganz so gut im Saft stehen, denn das hätten wir steuerlich überlebt. Wir sind ja dann auch 1982 nach Irland gegangen. Wir hätten zum Beispiel also unsere Diagnostikafirma, die ich ja mit dem Herrn Fleming, meinem ehemaligen ASTA-Vorsitzenden von der Schule, der bei uns mit sehr guten Examen gemacht hat, und meiner Frau gemeinsam aufgebaut habe, wenn wir nicht nach Irland gegangen wären, hätten wir das nicht überlebt. Und deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich dann hingehe und den Leuten theoretisch alles wunderbar erzähle, wie das denn alles so geht, sondern es gibt ja auch Leute, die vielleicht, das Glück war ja mein Name, und mit diesem Namen war ich ja zumindest mal bei dem Bankdirektor, ob der nun nett zu mir oder nicht war, aber er hat mich ja mindestens mal angehört. Und das ist ja bei, sag mal, Leute, die jetzt dieses eben nicht haben, haben das ja nicht. Und deswegen müssen wir sie wenigstens mal ins Laufen bringen.
Genau, und diese Historie, die ja da wirklich vorgelebt wurde von der gesamten Familie, die setzen Sie ja auch jetzt fort in die Zukunft. Und da richte ich mich jetzt nochmal an dich, Max. Ihr wollt ja, dass es Studierenden, die was gründen wollen, eben nicht so geht wie dem Remi oder auch Ludwig Fresenius selber sogar noch, sondern ihr sagt, wir sind da, um auch Unterstützung anzubieten und Unternehmensgründung zu fördern. Wie funktioniert das genau mit Pioneer Labs und Pioneer Venture?
Genau, also mit den Pioneer Labs, das ist im Prinzip die ganzheitliche Gründungsförderung, von der ich eben gesprochen habe. Und jetzt halt seit 4-5 Monaten haben wir den mit den wesentlichen Meilenstein geschafft, nämlich dass wir jetzt damit auch unsere Gründungsförderung und dieses ganzheitliche Konzept auch vervollständigen, indem wir auch finanzielle Förderung mit anbieten. Und das gewähren wir entsprechend diesen Potenzialträgern, diesen Unternehmertalenten zu sagen, okay, wir begleiten dich jetzt hin zu der nächsten Finanzierungsphase, weil auch ein Gründer muss von was leben können, ein Gründer muss am Ende seine Miete zahlen können, ein Gründer muss einkaufen gehen können und braucht aber trotzdem die volle Zeit in der ganzen Woche, um an seiner Geschäftsidee und an seiner Umsetzung zu arbeiten. Und das wollen wir halt genau mit der Pioneer Ventures entsprechend finanziell fördern. Und dabei ist mir trotzdem immer wichtig zu betonen, wir sind nicht einfach singulärer Geldgeber, sondern wir verstehen uns wirklich als Company Builder. Das bedeutet, wir geben Geld, aber wir geben auch Raum, wir geben Netzwerk und wir geben Know-how. Also bei uns gibt es das gesamte Package, und dass es bei uns halt eben auch Geld gibt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, was die allerwenigsten Gründerhochschulen können, dass sie wirklich eigene Mittel investieren in Startups, damit es denen noch leichter wird entsprechend und noch enger an die Hand genommen werden, um am Ende auch das Unternehmen gründen zu können.
Herr Fresenius, ist das ein gutes Gefühl eigentlich, wenn Sie da diese Tradition so weiterführen, wenn Sie wissen, das wird auch in Zukunft Bestand haben?
Tja, also das einzige Gute an dem Alter ist ja, man kann das alles reden, erleben tut man es nicht. Und natürlich ist ganz klar, also ihr habt das ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, für mich ist das, was der, danke, dass es den Herrn Faust gibt, danke, dass der liebe Gott, dass den Herrn Faust uns sozusagen geschickt hat. Warum? Weil für mich ist ja das Pionier, das Gründen, ist die Geburtsstation, ja. Und das ist alles Entscheidende, gerade wenn man 175 Jahre alt geworden ist. Dann ist ja ganz wichtig auch, dass draußen auch ankommt, dass wir nicht diejenigen sind, die uns auf den 175 Jahren ausruhen,
genau.
Sondern wir würden ja, wenn es denn so wäre, würden wir auch das 175 Jahre überhaupt nicht feiern, würden wir auch nicht feiern. Da wird man still und leise diese 175 aussitzen, würden ein paar schöne historische Bilder von uns geben. Aber wir wollen ja genau umgekehrt. Wir wollen ja noch ganz anders. Wir wollen ja, man darf nicht vergessen, das Institut Fresenius hat der Herr Fresenius abgegeben. Warum? Weil ich mit dem Herrn Unger, der jetzt ja auch tätig ist an entscheidender Stelle bei der Cognos AG, wir haben festgestellt damals, gegen 2000, haben festgestellt, dass wir eigentlich für das Thema zu spät sind, also Europäisierung, damals im Neuen Markt, hat die Eurofer an den Neuen Markt gegangen, hat dort über 1 Milliarde bekommen, ist also über 1 Milliarde bewertet worden und hat heute 30.000 Mitarbeiter. Das heißt, was ich nie gedacht habe, dass es überhaupt sowas gibt. Das heißt, einmal im Leben habe ich eben gesehen, dass ich mich völlig verschätzt habe. Und ich sage ja auch immer, mein Spruch ist, bin aufgewachsen, ja, in einer Welt, da war das, unser Medium war ein Stück Kreide. Und jetzt ist unser Medium digital. Dann habe ich ja auch, dann ist die FOM, die hat ein Digitalstudio für 15 Millionen. Dann wissen wir alle, eines wissen wir 100%, dass in Zukunft das Thema digital sozusagen das Wort ersetzen nicht reichen wird, sondern man wird auch dieses Thema Praktikum abdecken müssen, und das heißt Virtual Reality. Das heißt, ich habe mal so vor 20 Jahren oder was gesagt, wir werden nur überleben, wenn wir mindestens 10.000 Studenten haben. Das war mir so mehr, weil ich immer dachte, wenn wir 10.000 Studenten haben, wir hängen ja vom Staat ab, wenn der Staat uns nicht liebt. Zurzeit ist ja die Wissenschaftsministerin nicht so ganz glücklich in Hessen über uns. Und wenn die den Nagel rausziehen, sind wir tot. Aber wenn an dem Nagel 10.000 Studenten hängen, dann wird jeder sich mal ein bisschen überlegen, ob er den Nagel rauszieht. Und haben wir heute das Glück, dass wir insgesamt bei Cognos eher gegen 40.000 haben. Aber ich sag mal, wenn ich was mit auf den Weg geben kann oder soll, dann sage ich, Leute, wir müssen eher auf 100.000 kommen. Und wir sind im Gegensatz zum Institut Fresenius noch nicht zu spät. Wir sind einer der 3 Player in der Bundesrepublik. Wir sind haben gewisse Felder, in denen wir nicht so gut sind. Aber wir haben noch die Chance, dieses aufzuholen. Und wir haben noch die Chance, auch auf einer weiteren, geografisch auf weiteren Ebene. Das heißt, ich sehe absolut die Chance, dass wir dieses Ziel 100.000, das ist ja nur irgendein, dass wir eben in eine Größenordnung wachsen können und dürfen und müssen, dass wir, was immer dann statt Kreide ist, dass wir das können.
Auch durchaus auf einer internationalen Basis vielleicht.
Ja, sie müssen einfach, der Markt muss natürlich das zulassen, und da kann es sein, das bestimmen ja nicht wir, da kann es sein, dass der lokale Markt zu klein ist, und dann müssen sie halt sich bewegen. Meine, das weiß ja jeder, Fresenius, seine Vision ist ja Afrika, das ist ja logisch. Ja, wir sind ein mittlerer Player. Und die großen Player kaufen sich ja einen Markt, dem lassen die anderen die Nase blutig werden und gucken dann zu und kaufen das. Das können wir nicht, das Geld haben wir nicht. Also müssen wir das schon tun. Und der größte Bildungsmarkt der Welt in Zukunft ist nun mal Afrika.
Das ist spannend. Da darf man gespannt sein, was da noch auf uns zukommt.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt schon über Visionen gesprochen und wollte aber nochmal auch auf das Pioneer Lab und zu sprechen kommen. Und zwar scheint das Konzept ja aufzugehen. Es funktioniert ja, weil es gibt ja schon viele Startups, die ihr unterstützt habt, und darunter auch schon einige recht erfolgreiche. Welche sind das zum Beispiel? Kannst du da ein paar nennen, Max?
Ja, vielleicht zunächst. Also wir stehen wirklich täglich im Jahr mit sehr, sehr vielen Gründerinnen und Gründern im Austausch. Ich habe gerade eben nochmal selbst bei uns so ein bisschen in unsere Controlling-Tabelle geguckt. Ich glaube, es sind in Summe 1.200 Gründerinnen und Gründer aktuell im Jahr. Darunter sind natürlich auch wahnsinnig erfolgreiche. Das ist, glaube ich, relativ klar bei so einer Masse an Gründerinnen und Gründern. Dabei ist mir aber immer nochmal wichtig, auch den Fokus drauf zu legen, wie definiert man Erfolg. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, weil natürlich haben wir auch Startups, die aus unserem Kosmos hervorgingen, die auch monetär betrachtet wahnsinnig erfolgreich sind. Ich glaube, da ist Westwing an der Spitze zu nennen, die heute auf über 1 Milliarde US-Dollar bewertet werden, mit Delia Lachance die bei uns in München studiert hatte. Aber es sind natürlich auch andere Startups, auch Solo-Entrepreneure oder Startups unserer neuen EcoSign, die jetzt in die Bildungsgruppe dazugekommen ist, die teilweise eher Social Entrepreneurships Startups entwickeln, wo nicht der monetäre Erfolg im Vordergrund steht, sondern eher auch der Erfolg im Sinne eines gesellschaftsstiftenden, wertstiftenden Unternehmens. Und aber um auch nochmal ein paar Namen zu nennen, die jetzt im Prinzip hier aus dem Pioneer Lab Kosmos hervorgingen, das sind Startups wie Spiratory, Recreate, Radeheld, die jetzt gerade auch zum Beispiel zum ersten Mal in Genuss dieser Pioneer Ventures Mittel kam, die wir gerade vor kurzem aufgenommen haben, aber auch davor eine ganze Menge sehr erfolgreiche Unternehmen wie deinschrank.de, die total im Kölner Raum durchstarten, aber auch eine ganze Menge wirklich Solo-Entrepreneure, was mir immer wichtig zu betonen ist. Es muss nicht immer der Senkrechtstarter sein, das sind auch teilweise Influencer zu erwähnen, die als One-Man- oder als One-Woman-Show ein Unternehmen aufgebaut haben, wie Alicia Schmidt, Aljoscha Höhn, so stark sind und so eine wahnsinnige Reichweite inzwischen ziehen, oder auch die Gründerin von Mr. Pokey, die damit auch fast schon ganze Branchen als Pioniere vorangehen. Und das sind einfach viele, viele, viele Startups, die auch, glaube ich, in langer Sicht gesehen für die Wirtschaft sehr, sehr bedeutend werden können.
Super.
Herr Fresenius, jetzt haben wir ein bisschen über die Geschichte wieder gesprochen. Ist ja auch ganz wichtig zu verstehen, wo kommen wir als Unternehmen her? Sie erwähnten übrigens Herrn Unger, das ist der Werner Unger, das ist der Vorstandsvorsitzende der Cognos AG, damit die Hörerinnen und Hörer auch verstehen, wen wir da meinen. Wenn Sie jetzt aus Ihrer langjährigen Erfahrung zurückblicken und dann aber auch mal nach vorne blicken in die Zukunft, Sie sprachen vorhin schon so schön bildlich davon, ne, von der Kreide auf der Tafel zum Metaverse, ja, ist ein völlig andere Welt geworden. Was stellen Sie sich vor, wenn Sie an die Bildung der Zukunft denken? Was könnte in weiteren 175 Jahren Bildung sein? Haben Sie so eine Vision, so eine Idee oder auch einen Wunsch?
Ja, das, also sag ich mal, das ist so eine Art Vision. Also aus meiner Sicht ist, was, das erlebe ich ja gerade in Afrika. Also das heißt, in das Stempel verkaufen, Zeugnisse verkaufen. Das ist nicht abwertend, aber es ist ja einfach so, ich war ja auch im Fahrrad da in den USA immer rauf und runter und sehe, dass die Leute auch mit in kleinen Schritten, dass also unsere alte Handwerksordnung, die, wo es dann einen Baumeister gibt, der alles können muss. Der muss Beton, der muss Trockenmauern und sonst was alles können. Das heißt, also meine ist so ein bisschen Vision, dass auf der einen Seite, dass wir eben weg vom Stempel kommen, sondern dass wir eigentlich in einem Vernetzen mit der Welt da draußen in Afrika, das hat aber auch der Ansatz von dem Herrn Dr. Afting, das ist dann sozusagen immer ein Hin und Her in Stufen. Das heißt, wenn wir einen Physiotherapeuten komplett ausbilden würden in Afrika, der hat nichts davon, weil er nämlich dieses am Markt nicht realisieren kann. Der muss ja erstmal Geld verdienen, der braucht ja Brot. Also ist meine Vision war, dass wir langfristig sozusagen mehr vernetzte, lebenslange Karrieren bieten, dass wir eben mit der Welt da draußen nicht einmal hier, so wie das in meiner Welt war, Schule und Hochschule und dann ein paar Jahre und dann ein Stempel und dann geht's in die andere Welt, sondern dass diese Welten sich vernetzen. Und ganz entscheidend ist meine Kernüberzeugung, dass wir nach 200 Jahren vom Marsch von der Bildung in die Ausbildung, dass wir wieder zurückgehen in die Bildung. Denn das Thema ist, wir lesen das ja auch, es gibt, glaube ich, mittlerweile 30.000 plus Bachelor. Dann lernen wir so irgendwo, ja, das Wissen verdoppelt sich in 5 Jahren, in 4 Jahren, in 3 Jahren. Das heißt, wir kommen gehen wir in eine dynamische Welt. Und die ist auch nicht aufzuhalten, denn mit KI wird ja dieses Wissens, das Thema Vermehrung von Wissen, immer dramatischer. Und deswegen glaube ich eben, dass wir wieder zurück in die Bildung gehen. Es wird auch dieses noch geben. Die werden nicht von der Schule, gerade wenn die Schule, der Abschluss, ja immer weiter, sag ich mal, im Niveau nicht unbedingt nach oben geht, dann glaube ich eben, dass es so eine Übergangsphase gibt. Es wird auch dann eine irgendwie dreijährige, vielleicht auch längere, eine Art Phase, ja, nennen wir das mal Sozialisierung, klingt sehr toll, mehr, sag mal, Gewöhnungs, dass man in der anderen Welt lernt, welche Regeln sind in der anderen Welt, sozusagen mehr so eine Transferzone von der einen Welt in die andere Welt, und dass man dann eben, und deswegen müssen wir uns auch gewaltig sputen, weil eines ist klar, ich lebe in einer Welt, wo ich alle 2 Jahre meinen Führerschein automatisch verliere, was ja auch Sinn macht, denn die wollen natürlich sehen, ob der Fresenius noch was sieht, was hört, überhaupt noch am Verkehr teilnehmen kann. Das heißt, aus meiner Sicht wird es dann nur noch zeitlich, was ja auch logisch ist, es wird nur noch eine zeitlich begrenzte License geben. Und diese License, das heißt, das, was wir ja heute vor allen Dingen anbieten, ist ja diese erste Phase. Das ist noch sehr stark geprägt durch die klassischen Bildungsbilder. Aber diese erste Phase, glaube ich, wird dann auch sein, aber die wird eben mehr im Sinne Sozialisierung sein, Gewöhnung an die andere Welt. Aber die andere Welt, das heißt, diese License, die läuft ab. Nach 2 Jahren, nach 5 Jahren, nach 8 Jahren. Und die wird berufsbegleitend sein.
Das heißt, lebenslange Bildung auch mit modernen Technologien.
So ist das.
Ja, prima. Vielen lieben Dank. Schön, dass Sie alle da waren. Vielen Dank, Herr Fresenius. Vielen Dank, Max Faust. Und vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie wieder zugehört haben. Und hoffentlich sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und Sie können natürlich gerne unseren Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Vielen, vielen Dank.
Atibeo.
Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.